Hey, hier ist der Torge von Rollen mit den Besten und ich freue mich, euch hier unsere neue Folge ankündigen zu können, denn Flo und ich haben unseren ersten Gast an Land gezogen. Und wer das ist und worum es geht und wie es klingt, hört ihr jetzt in der neuen Folge von Rollen mit den Besten. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Intro.
Das hier ist Rollen mit den Besten. Der Pen & Paper Podcast für Einsteiger, Neugierige und Veteranen. Feinster Nerdshit für deine Ohren. Mit Torge und Flo.
Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rollen mit den Besten. Mir gegenüber sitzt der Flo und zu meiner Linken und zu Flo's Rechten sitzt Tim. Herzlich willkommen, Tim.
What? Hi.
Hey.
Schön, euch zu sehen.
Tim, wer bist du?
Wo soll ich anfangen? Wir haben gerade schon ein gutes Wort gefunden, wie Flo mich vorstellen kann, aber das machen wir lieber nicht. Also, ich heiße Tim und ich mache so Grafiksachen für Rollen mit den Besten. Habe irgendwie die Webseite gebaut für euch. So ein bisschen diese Folgenbilder zusammengeschustert, weil ich den Torge ganz gerne mag, gebe ich zu. Aber bin jetzt auch zum Hörer eures Podcasts mutiert, gerade schon gesagt. Ich höre tatsächlich jede Woche, jede Folge. Das auch sehr gerne. Deswegen bin ich jetzt auch super starstruck. Kenne dich zwar irgendwie 10 Jahre.
Ich kann sagen, ist ja nicht so.
Ich bin eigentlich hier, weil ich lang genug genervt habe bei euch, da muss ich nämlich jetzt vorher sagen, ich habe gerade erfahren, das ist eine reguläre Episode, fühle deswegen ganz schön viel Druck und deswegen will ich zum Start schon mal sagen, Rollen mit den Besten hat nicht zu wenig Themen und geht jetzt schon auf ganz andere Pen and Paper unabhängige Sachen. Ich habe initiiert, dass wir diesen Podcast machen, weil Torge und ich zur selben Zeit angefangen haben, so ein bisschen weirde Nerd-Hobbys uns anzueignen. Torge mit Pen und Paper, wie man hier oft genug hört, und ich mit was anderem, nämlich Magic-Karten, Magic the Gathering, was ich jetzt so anderthalb Jahre spiele und das ganz interessant fand, mal mit euch darüber zu sprechen, wie das eigentlich ist, in so ein Spiel einzusteigen, weil es ja eben auch um Einstieg in solche Themen geht irgendwie und ich da jetzt eben auch aus eigener Erfahrung sprechen kann, sehr tief eingestiegen bin auch in den anderthalb Jahren, kann ich glaube ich ganz gut sagen. Und ja, ich würde gerne über Magic sprechen.
Dafür müssen wir auch direkt ehrlich sein, ja. Das Ding ist, Tim macht für Rollen mit den Besten all die Sachen, die schwer sind und die Torge und ich nicht können. Es ist wirklich viel, weil Torge und ich zusammen auch gar nicht so viel können. Wir haben gar nicht die Möglichkeit gehabt, Nein zu sagen. Wir dürfen Tim nicht erzürnen, denn wir sind sehr abhängig von ihm.
Tja. Wir haben, ich spoiler jetzt mal, wir haben diese Würfelbilder für die Episoden bis Nummer 20 aufgenommen. Langsam zeichnet sich ab, dass wir darüber hinauskommen. Da muss ich jetzt wieder kreativ werden und mir was anderes überlegen, wie wir danach weitermachen.
Wir können uns Tim erst wieder leisten, wenn das Jackfruit-Geld reinkommt.
Ja, ich habe schon gehört, die Leute kaufen es wegen euch. Holt das Werbegeld
rein. Ist ja auch, gutes Zeug. Das gute alte Jackfruit-Geld. Bevor wir jetzt hier ein bisschen uns den magischen Themen widmen, ganz kurz, Flo, wie geht's dir? Ist ganz schön warm, oder?
Es ist ja mal so ekelhaft, oder? Nur am Ölen, nur am Kleben hier überall. Aber irgendwie ist es auch schön. Aber es ist irgendwie nicht so schön, wenn man 8 Stunden am Tag in einem Glaskasten sitzt, der sich Büro schimpft, ohne Klimaanlage oder so, und dann hierher kommt. Ich bin aber auch froh, dass wir weit genug voneinander weg sind, dass du mich nicht riechen kannst.
Ja gut, das geht mir genauso.
Apropos Abstand, wir sind geimpft, also wir dürfen hier sitzen.
Also dürfen wir uns auch noch näher kommen, also wenn ich dich noch mehr riechen möchte.
Ja, dann bin ich ja noch schwitziger. Und wie geht es denn dir?
Mir geht's auch gut, mir geht's auch ölig. Ich habe hier die Kopfhörer auf, um das alles hier so ein bisschen zu überwachen, soundtechnisch. Und ja, die Ohren, die kriegen langsam schrumpelige Haut.
I see. Ich bin schuld.
Wieso bist du schuld?
Glaube ich.
Bringst du die Hetze hier rein?
So lange her, dass wir mal einen Podcast zusammen aufgenommen haben. Einen einzigen. Und die Leute können jetzt uns stalken und ganz lang suchen, bis sie unseren einen gemeinsamen Podcast finden, von dem ich nicht weiß, ob der noch online
ist. Ja, natürlich ist er noch online. Aber wir können das den Leuten auch erzählen über unsere gemeinsame Vergangenheit.
Okay, können wir gerne. Und zwar kommen der Torge und ich nämlich aus demselben Kaff. Ja, so ein bisschen aus dem Nachbarkaff, so Ecke Cuxhaven.
Ist das die Geschichte mit euren Erotik-Hörbüchern?
Ja, genau.
Und fanden uns aber nie, naja, fanden wir uns doof? Nee.
Nö, fanden
wir uns nie, aber wir haben uns auch nie so richtig gut gekannt, sondern immer so FreundInnen voneinander kannten sich gegenseitig und wir dann auf denselben Partys gewesen.
Und ich war mal auf einem Gig von dir.
Das wollte ich jetzt eigentlich.
Wollte ich nochmal gesagt haben.
Ja, cool.
Was geht so gut los?
Oh, ich weiß ja nicht, ob man es hört, aber man spürt diese unangenehme Aura, die gerade in diesem Raum losgeht.
Okay, aber unsere Wege haben erst zueinander geführt über Hamburg, wo wir beide schon nach Hamburg gezogen sind. Und zwar wusste ich, dass Torge einen Musikblog betreibt mit ein paar anderen Leuten, zu der Zeit glaube ich zwei anderen Leuten, der so ein bisschen brach lag eine Zeit. Und ich aber immer Bock hatte, da einzusteigen. Und ich glaube, es ist auch so ein Thema, wo ich dich ganz lange genervt habe, bis ich endlich reingekommen bin. Das ist wie Rollen mit dem Besten. Eine Barriere ist immer noch ein bisschen zu hoch für mich, aber irgendwann schaffe ich es. Und ja, und dann habe ich, glaube ich, 5-6 Jahre für unseren gemeinsamen Musikblog, kann ich den Namen sagen, neusiv.de.
Ist ja auch noch alles online.
True. Neusiv.de mitgeschrieben, das sind immer mehr Leute geworden, wir haben Videos aufgenommen, Podcast eine Zeit lang gemacht und das hat uns allen sehr viel Freude bereitet. Ich hoffe, dass es vielleicht irgendwann uns auch wieder Freude bereitet. Im Moment sind wir ein bisschen im Winterschlaf. Der Torge hat ja offensichtlich auch viele andere interessante Sachen zu tun. Aber ja, ich, wie gesagt, auch und befasse mich irgendwie jetzt seit Ewigkeiten mit kleinen Pappkarten, was ich auch früher nicht gedacht hätte, dass mich das nochmal catcht.
Hast du denn, wäre jetzt mal spannend, eigentlich das nochmal so ein bisschen tatsächlich so eine kleine Zeitreise zu machen. Hast du in deiner Jugend schon mit diesen glitzernden Pappkarten zu tun gehabt, sei es jetzt Yu-Gi-Oh! Pokémon oder schon Magic?
Alles tatsächlich. Angefangen in der Grundschule mit Pokémon-Karten und ich glaube, das ist aber dieselbe Situation, die viele haben, also so zumindest aus unserer Generation, dass man eigentlich diese Karten gesammelt hat, aber das Spiel nicht wirklich entweder kapiert hat oder auch gar nicht erst sich überlegt hat, es kapieren zu wollen,
ja,
maximal
absolut.
Sich selbst Regeln ausdenken, wie das sein könnte. Und ich glaube, in diesem so Grundschulalter hat man jetzt auch noch gar nicht durchschaut, okay, das ist ein Sammelkartenspiel, da sind auf der einen Seite sind da irgendwie die Viecher drauf, die ich aus der Fernsehserie kenne, aber man kann da halt auch ein tatsächliches Spiel mitspielen. Haben wir zumindest damals nicht gerafft, sondern die immer nur hin und her getauscht und irgendwie mit einem Gummiband umwickelt, schön in die Hosentasche gesteckt,
ja.
Wo man sich heutzutage ein klein bisschen ärgert, dass man da nicht doch besser mit umgegangen ist. Da können wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Genau, aber das habe ich damals mitgenommen, den Yu-Gi-Oh!-Hype habe ich auch mitgenommen, wobei ich erinnere mich an nichts mehr. Ich habe tatsächlich letztens bei so einem Spieleladen einen Yu-Gi-Oh!-Spieler getroffen, die haben da ein Yu-Gi-Oh!-Turnier gespielt und der hat mir bestimmt 20 Minuten lang irgendwas erzählt, was gerade in dem Spiel so abgeht und ich wusste also gar nichts mehr. Das ist leider ganz weg, aber damit auch schon gespoilert, auch dieses Spiel gibt es noch und wird tatsächlich aktiv gespielt von Leuten, die auf diesen Anime-Flavor stehen. Und was, glaube ich, zu unserer Zeit nie so ein Hype war, ist aber Magic. Und das habe ich tatsächlich aber doch damals auch gespielt, wenn auch nur so ein halbes Jahr lang und auch nur mit einem Freund, beziehungsweise war das der damalige Freund meiner Schwester, die ist ein bisschen älter. Und der hat aber Magic-Karten gesammelt und gespielt. Und der hat mir das damals nahegebracht. Ein halbes Jahr war ich dabei, dann waren die auseinander und ich hatte niemanden mehr zum Magic spielen. Damals war ich 12 oder 13, jetzt bin ich 28 und in der Zeit bis vor kurzem habe ich das dann auch nie wieder angefasst, dran gedacht, nichts in der Richtung.
Voll spannend. Wie ist es bei dir, Flo? Hast du diese ganzen Trends früher mitgemacht?
Pokémon-Karten, ja. Ich habe auch noch so ganz wilde Erinnerungen an diesen einen Kiosk, wo ich aufgewachsen bin. Der war so super shady, ne? Als ich später dann jugendlich war und so, da konntest du irgendwie so einzelne Zigaretten von so einer Fake-Marke namens Vente kaufen.
Und okay.
Die hatten so eine Ente in den Filter hinten reingeritzt. Und dann gab es auch diese Jin-Ling-Zigaretten. Die,
was?
Ja, die wurden dann irgendwann von den Razzien weggeholt, weil da so zerbröselte Rohlinge drin waren und so. Und bei dem Kiosk konnte man damals auch Karten kaufen, von denen er gesagt hat, dass die echt original sind und so. Ich weiß nicht mehr, wie das Balance-Rating funktioniert hat bei Pokémon. War das Zahlen? War das so mit Attack und Defense, wo du so zwei Sachen hattest?
I guess so.
Ich glaube schon. Dann musst du dir vorstellen, du hast halt so das Pikachu aus der Box. Keine Ahnung, sagen wir 5 Mark oder 5 Euro hat so ein Booster, ne, gekostet. Dann hast du dieses Pikachu geholt mit, was weiß ich denn, 300, 200 oder so, ne? Oder du holst das Pikachu vom Kiosk für 5 Euro mit dann 999.000 auf beiden Seiten und so.
Das habe ich aber auch erlebt, aber nicht über einen shady Kiosk, das gab's nicht. Wie gesagt, komm aus dem Kaff, genau wie Torge. So ganz so schlimm ging's da nicht ab. Aber ich habe ganz früh als Kind schon angefangen, eBay zu benutzen. Ich war echt so ein Early Adopter, weil irgendwie mein Vater das auch interessant fand und da immer Sachen gekauft hat. Und dann habe ich ganz früh schon Zugang zu eBay gehabt und irgendwann dort auch so Karten gekauft. Ich gesehen, Wahnsinn, da gibt es ja die ersten Karten, von denen ich weiß, dass sie keiner in der Schule hat. Die kann ich da im 20er-Pack für 1 Euro kaufen. Waren dann so ein bisschen auch so.
Ja, so war das. Also mit in Pokémon Yu-Gi-Oh! Hat mich niemals gecatcht. Ich weiß nur, dass es immer Zeit ist für ein Duell und Potter.
Aber ey, Yu-Gi-Oh! Ist halt echt smart, weil die haben diese Fernsehserie produziert in Zusammenhang mit ihrer Erfindung dieses Kartenspiels. Und in der Serie wird halt wirklich auch einfach erklärt, wie das Spiel funktioniert. Wie smart ist das denn?
Ja, das
auf RTL
schon.
2 am Nachmittag zu platzieren und da eine Serie zu haben mit Charakteren. Und da wird dir erklärt, wie dieses Spiel läuft, damit die Kids die Karten kaufen wollen. Das ist halt
marketingtechnisch total smart. Ja, Wahnsinn für die Zeit vor allem.
Vor allem, ich habe Yu-Gi-Oh! Damals geguckt. Ich habe es nicht gespielt, aber ich habe es geguckt, weil irgendwie war das auch cool. Ich weiß nicht, wie viele Staffeln. Ich meine, das ist dieses RTL-Gucken. Ich keine Ahnung, wie wirklich zusammenhängt das alles ist. Ne? Aber es wird doch mindestens einmal alle 2 Folgen erklärt, wie Pot of Greed funktioniert. Ja? Diese blöde Karte, die dich zweimal ziehen lässt oder so. Und dann ist alle 2 Folgen immer so, oh, ich spiele jetzt Pot of Greed. Und diese Karte erlaubt mir, noch 2 weitere Karten zu ziehen. Und 90 Minuten später in der nächsten Folge oder übernächsten Folge spielt jemand anders diese Karte. Und ich weiß, das weiß ich tatsächlich, die eine wenigen Dinge, die ich weiß, ist, dass die verboten ist. In offiziellen Turnierkreisen und so anscheinend.
Ist gebannt, ne?
Ja.
Ja, Yu-Gi-Oh! Hat ganz andere Probleme, was man so hört. Die haben so ein hartes Power-Creep-Problem. Weil bei denen, also da kommt halt auch regelmäßig neuer Content nach, kommen Sets nach, kann man nochmal erklären. Aber im Grunde, man könnte in Yu-Gi-Oh! Wohl alle Karten von immer, ewig, die je erschienen sind, spielen auf dem Turnier. Aber die sind halt alle jetzt nicht mehr valide zu spielen, weil immer die besseren Versionen nachkommen. Also die bauen sich so einen riesen Berg auf und muss immer nochmal weiter wachsen, damit die neuen Karten stärker sind als die alten. Das ist wohl dieses Yu-Gi-Oh!-Problem, dass da so ein harter Power-Creep herrscht. Habe ich gehört, aber man ist ja auch nicht zu tief in Yu-Gi-Oh! Abtauchen.
Nee, aber danach kam bei mir auch Magic, auch noch im Schulhof so ein bisschen. Ich weiß, ich hatte ein schwarzes Deck, weil ich fand cool, dass da Zombies waren in dem Alter. Später gab es nochmal auf Steam oder so Duel of the Planeswalkers, glaube ich.
Das habe ich sogar auch gespielt. Das war meine erste Berührung auf Magic.
Das habe ich nie mitbekommen.
Und dann jetzt ja, keine Ahnung, kurz bevor ich Torge in dieses Pen-and-Paper-Kaninchenbau-Loch hier gerissen habe, hat er mich ja durch dich, wie ich dann erfahren habe, in dieses Trading Card Game Magic the Gathering reingezogen.
Ja, durch mich, sorry, ist gelogen, glaube ich. Ich glaube, wir sind relativ parallel eingestiegen. Du hast mit deiner Freundin.
Genau, richtig. Das da ist die Origin Story tatsächlich das.
Origin Story.
Ich mit meiner Freundin in Urlaub gefahren bin und dann gedacht habe, so hey, wir sind irgendwie 2 Wochen on the road. Vielleicht gibt's da noch irgendwie ein cooles Spiel, was man mitnehmen kann, was vielleicht auch nicht langweilig wird und was irgendwie auch nice ist.
Dänemark war das?
Nee, das war Italien. Da sind wir 2 Wochen nach Italien gefahren.
Ah, da habt ihr, okay.
Und da haben wir angefangen.
Und dann hast du dir was gekauft nochmal?
Dann habe ich mir so 2 Starter-Decks gekauft. Das war dann irgendwie halt so ein was war denn das? Ein weißes und
Basri. Rotes, glaube ich.
Ein rotes, ja. Genau, ja. Basri und.
Nee, das waren nicht so Planeswalker-Decks. Du hast dir dieses Starter-Set, wo 2 Decks drin sind, gekauft.
Genau. So, und das genau, ohne Planeswalker.
Richtig, und das wäre meine Frage an dich. Wie gut hat dir dieses Produkt das Spiel erklären können?
Richtig gut.
Ja?
Verdammt gut.
Geil.
Also das war krass. Also ich habe dann gedacht, so hey, vielleicht bringe ich das mal meiner Freundin nahe, so dieses so ein Trading-Card-Game zu spielen, weil ich kenne das halt nur noch von früher. Und ich habe so am Rande eben mitbekommen durch durch MTG Arena und sowas, dann ist das Magic halt wieder ein Thema jetzt langsam oder zumindest in meiner Bubble so ein bisschen. Und genau, habe ich einfach gesagt, so, hey komm, ich für 12 Euro bestellt oder sowas, machst ja nichts verkehrt mit. Also ich habe insgesamt irgendwie, ich glaube, 3-4 verschiedene Kartenspiele bestellt und unter anderem eben das. Und am Ende haben wir am meisten Magic gespielt im Urlaub tatsächlich. So, das war cool. Jeder hat so sein Deck dann auch gehabt. Also wir haben da auch selten getauscht oder gar nicht. Und haben die ganze Zeit mit diesen selben Decks, also mit wirklich wenig Abwechslung und eben auch ohne jetzt, ich sag mal, erweiterte Mechanics wie jetzt eben die Planeswalker, viel Spaß gehabt, gegeneinander zu spielen. Und das war wirklich, wo du das gerade angesprochen hast, sehr gut erklärt.
Das ist sehr schön zu hören, weil das ist, glaube ich, eine Sache, die Magic eine lange Zeit ein bisschen vermisst hat. Ich habe gerade schon gesagt, Yu-Gi-Oh! Hat immer diese Serie gehabt, die dir wirklich das Spiel erklärt hat, was halt ein super Mittel ist, um auch so Kids, die irgendwie in der Zielgruppe sind, das nahe zu bringen. Und von Magic, wenn wir jetzt auch mal die Brücke zu Pen und Paper schlagen, wo ihr immer über Regelbücher sprecht und man kauft sich eine neue Edition von dem Regelbuch und so, das gibt es halt einfach für dieses Spiel nicht, weil es dafür auch viel zu stark wächst immer und neue Spielmechaniken dazukommen. Es kommen mindestens halt 4 neue Sets, 250 Karten vielleicht raus, jedes Jahr, plus noch extra Produkte und alles Mögliche. Und dadurch ist, glaube ich, oft die Schwelle, dort einzusteigen, relativ schwierig, weil es gibt nicht diese Situation, okay, ich kaufe mir ein Buch, das hat 100 Seiten oder so, lese mir das durch und kenne die Regeln, sondern du musst eigentlich, ich glaube, der klassische Einstieg in dieses Spiel ist eigentlich immer, ich kenne irgendwen, der oder die das spielt und mir das beibringen kann. Aber wenn du halt sowas nicht hast, wenn du einfach niemanden kennst, der sich mit sowas auseinandersetzt, in der Situation war ich jetzt auch, dann weißt du gar nicht, wie du einsteigen sollst. Und wenn du dann aber zumindest mit einem Partner oder Partnerin zusammen anfangen möchtest, dann ist das auf jeden Fall schon mal cool, dass es mittlerweile sowas gibt, was dir wirklich einen Einstieg in dieses Spiel vermittelt. Weil ich glaube, das ist immer noch was vielen fehlt, um dort einzusteigen.
Ja. Ich glaube, da muss ich gleich einmal reingrätschen.
Ja, voll. Geht rein.
Also vom Ding her stimmt es auch, wie du das so verglichen hast mit Pen and Paper. Aber es ist nicht so dieses Ultima Ratio ist nicht dieses Buch, was du da jetzt hast, sondern das wechselt genauso. Und jetzt, wo ich Pathfinder 2e mehr verfolgt habe von Paizo, was ja vor kurzem, relativ kurzer Zeit ist, rausgekommen ist, wenn man sich gerade anschaut, wie das auf dem US-Markt wächst, ist das einfach mal mega brutal. Ich glaube, momentan ist es das zweitmeistverkaufte Pen-and-Paper-RPG. Das heißt, es hat Call of Cthulhu überholt. Das ist schon krank. Und wir haben eigentlich alle deutschen Bücher. Und ich glaube, damit haben wir ein Viertel der Bücher, die es gibt. Also es ist brutal, wie das gewachsen ist. Und da ist es auch so, dass du dieses Grundset hast, mit Grundregeln, mit deinen Grundfiguren, I don't know. Und jetzt hast du da diese ganzen Add-on-Bücher, die darauf geworfen werden. Die sind vielleicht 200 Seiten. Hast du eine neue Klasse, hast hier den Ganzlinger. Und dann hast du hier ein neues Abenteuerset mit Fall von Plagenstein und keine Ahnung. Und da ist es dann genauso, dass du eigentlich das gleiche Spiel spielst, aber da kommt immer so ein bisschen was dazu. Und eigentlich ist das auch relativ cool. Aber ich glaube, das ist dann auch so eine Sache, die, wenn ich jetzt sagen würde, oder wenn ich jetzt anfangen wollen würde mit Pen and Paper und sage, ich spiele zum Beispiel Pathfinder oder 5e oder so, ne? 5e mit 48 Splatbooks.
Das ist einfach unfassbar viel.
Weißt du, dann würde ich halt auch nicht sagen, hey, ich hole mir jetzt alle 48 Bücher auf D&D Beyond, lese mir die mal kurz durch und spiele das dann so. Sondern da musst du halt auch echt mit dem Grund dann halt gehen und damit so hochwachsen. Und ich glaube, so ähnlich haben wir das dann auch gemacht, als ich dann da über dich da in diesen Magic-Kreis reingezogen wurde. Ich war ganz froh, dass ich mir irgendwas Simples gekauft habe. Und dann später hatte ich irgendein anderes schwarzes Deck, das hat dann diese Abenteuermechaniken gehabt.
Oh, das hat mich genervt.
Ja, und ich glaube, hätte ich das Spiel angefangen mit dem Deck, dann wäre ich relativ schnell wieder raus gewesen. So, aber dadurch, dass ich davor halt, keine Ahnung, ein paar Wochen mit den Standardregeln, wo halt ne, nichts zu fancy ist, gespielt habe, dann war das ganz gut. Und genauso ist es mit Pen and Paper. So, du kannst da relativ easy reinkommen, wenn du dich halt entscheidest, dich nicht vor 48 Bücher zu setzen.
Absolut. Und ich glaube, das ist auch eigentlich das Wichtigste, sich nicht irgendwie abschrecken zu lassen von der Menge an Dingen, die es da gibt. Weil würdest du Magic irgendwie heute als Regelbuch drucken? ich weiß nicht, wie viele A4-Seiten das wären. Irgendwann habe ich es mal gelesen, aber es ist bestimmt im hohen dreistelligen Bereich. Das ist schon eine ganze Menge, was da eben abgeht und ja, wie auch verschiedene Mechaniken, weil eben immer mehr dazukommen, miteinander interagieren, die dann auf einmal Absurditäten in den Regeln erzeugen, die halt irgendwie im Regelbuch auch behandelt werden müssen. Da geht ganz viel und da kann man sich auch wahnsinnig rein vertiefen, aber das ist ja nicht das, was dich am Anfang interessiert, sondern du willst ein paar schöne Pappkarten, da sind irgendwie hübsche Artworks drauf, die einen ansprechen, hat so ein bisschen High-Fantasy-Charakter und dann kauft man sich wirklich, glaube ich, im besten Fall erstmal so ein Einsteiger-Set, wie du es auch sagtest. Ich glaube, die aktuelle Version heißt tatsächlich Arena-Einsteiger-Paket, sind auch zwei Decks, das ist jetzt, glaube ich, die Nachfolgeversion von dem, was du damals hattest. Ja, und da, ich habe mir das nämlich auch mal besorgt und da ist so ein kleines Regelblatt dabei. Die Decks sind auch in der ersten Form so vorsortiert, dass du vorher weißt, welche Karten du ziehst und das Spiel dich so an die Hand nimmt. Und da brauchst du dich auch gar nicht dafür zu interessieren, was ist denn ein Planeswalker? Das haben wir jetzt schon mehrfach gedroppt. Das ist aber auch nichts, was ich jetzt hier, glaube ich, erklären sollte, wenn Leute in das Spiel einsteigen, weil das führt schon viel zu weit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, da ja, mit einem simplen Deck einsteigen zu können, wo du nur die Grundmechaniken kapieren musst und erstmal schaust, macht mir das Spaß oder nicht.
Ja, vielleicht ist das ja auch jetzt der richtige Zeitpunkt, um mal da anzufangen und einmal kurz die Frage zu klären. Wir haben jetzt schon viel darüber geredet, aber was ist MTG eigentlich? Was ist Magic the Gathering?
Ja. Und was hat das jetzt nochmal mit uns zu tun?
Was hat das mit einem Pen and Paper Podcast zu tun?
Ja, also erstmal verbindet uns natürlich der D20. Vor mir liegt gerade einer.
Stimmt.
Tatsächlich vielleicht die Überschneidung zwischen Pen and Paper und Magic the Gathering. Aber ja, was ist MTG? Wir fangen mal woanders an, mit einer anderen Abkürzung. Was ist ein TCG? Ein Trading Card Game.
Das wusste ich.
Der Flo ist auf Zack. Ich hoffe mal, dass ein paar Leute, die jetzt zuhören, ähnlich wie wir auch schon mal Pokémon-Karten gesehen haben, vielleicht sogar Yu-Gi-Oh! Damals mitgenommen haben, aber falls das alles nicht auf euch zutrifft, im Grunde ist ein Spiel wie zum Beispiel Magic, was übrigens das allererste Sammelkartenspiel ist, also der Begründer von Magic hat dieses Genre erfunden, ein Sammelkartenspiel ist im Grunde wie Skat spielen, nur dass sich jeder aussuchen kann, wie viele Asse er in seinem Deck hat und wie viele Königinnen, wie viele Buben oder noch ganz andere Karten dazukommen. Genau, also der Gedanke dahinter ist eigentlich, ich selbst kann mir aus einem großen Pool von Karten selbst zusammenstellen, wie meine zum Beispiel 60 Karten ja, zusammengestellt sind, welche ich spielen möchte, welche gut miteinander harmonieren. Und so hat zwar jeder irgendwie die gleichen Voraussetzungen, weil jeder greift auf den gleichen Kartenpool zurück. Kommt dann darauf an, auf was man sich einigt, wie lange man vielleicht da zurückgeht. Gibt jetzt so knapp 25.000 verschiedene Karten. Das ist dann irgendwann auch unüberschaubar. Aber genau, im Grunde ist das Grundprinzip, man greift auf denselben Pool zurück, aber kann seine eigenen Entscheidungen schon beim Zusammenstellen dieses Kartendecks treffen, um dann eben deutlich interessantere Spiele zu haben, würde ich mal behaupten, als wenn man jetzt nur Skat spielt. Ohne dass ich Skat-Kenner wäre. Aber
ich finde MTG auch spannender als Skat.
Okay.
Und wäre ja an der Stelle auch nochmal ganz wichtig zu sagen, glaube ich, dass man dann eben, wenn man so ein Deck zusammengestellt hat, dann spielt man damit auch also alleine gegen jemand anderen, der auch eben sein eigenes Deck zusammengestellt hat. Ist ja nicht so wie bei so einem Poker-Set oder Skat-Set, wo dann eben ein Deck gespielt wird und das unter allen spielenden Leuten dann so aufgeteilt wird.
Genau. Ich glaube, wichtig zu betonen ist halt das, was ich sagte, dass man sich ein bisschen auf was einigen muss oder vielleicht checken muss, habe ich so ein bisschen denselben Background, weil ich glaube, wenn jetzt der Flo nochmal sich hier Torges Einsteigerdeck greift und nächste Woche in den lokalen Spieleladen hier in Hamburg läuft zu einem Modern-Turnier, was so ein Format ist, in dem Karten enthalten sind seit, ich glaube, dem Jahr 2005, also doch auch schon ein sehr großer Kartenpool, dann wird er da nicht so viel Erfolg mit haben, weil eben er auch wissen muss,
Du hast noch nie gegen Flo gespielt.
Gut, die Ebene kommt noch dazu. Aber ja, das jetzt mal als Beispiel. Also man muss schon, wenn man jetzt mit jemandem spielen will und hat überhaupt keine Ahnung, wo was für ein Format will ich eigentlich spielen. Ich kann gerne gleich Formate nochmal erklären, falls das nicht zu tief führt. Ja, aber man sollte sich eben ein bisschen einigen, ja, womit man spielt. Im besten Fall hat man vielleicht, so wie du auch, Torge, hier unten so eine Box stehen, wo ein paar hundert Karten drin sind und man guckt einfach mal zusammen rein und vielleicht stellt man sich on the fly mal ein Deck zusammen oder jeder guckt mal so ein bisschen und nimmt einfach aus diesem Pool, der vielleicht mit Karten aus den letzten paar Jahren gefüllt ist, ja, sich was raus und dann kann man eben auch halbwegs sicherstellen, dass da eine gewisse Balance herrscht, weil das ist eben das Problem, auf das du sonst triffst, dass Leute mit deutlich stärkeren Karten spielen, vielleicht auch viel, viel stärkere Kombinationen von zwei Karten ermöglichen können, durch das, worauf sie Zugriff haben und du eben gerade erst eingestiegen bist, das wird dann schwierig.
Ist auch ganz spannend, weil, ja, wie du gerade meinst, also ich finde auch so, das Deckbuilding macht mindestens genauso viel Spaß wie das Spielen. Da kann aber auch mega viel halt schief gehen, ne? Weil bevor ich jetzt dieses schwarze Deck da hatte, hatte ich ein rotes Deck. Ich dachte mir so, geil, ne? Das ist rot, das ist schnell, das ist effektiv, das ist richtig krass. Am Ende war es zwar rot, aber mega langsam und irgendwie jetzt nie funktioniert. So wie meine Box von Vodafone.
Oh Gott, du wolltest es doch nicht mehr droppen. Jetzt kriegst du wieder Internetausfall 3 Tage.
Das ist auch witzig, weil es ist halt heute schon wieder passiert 2-mal. Und ich weiß halt auch, am Donnerstag, wenn wir diese Folge hochladen, wird sich meine Freundin das morgens anhören. Und spätestens in der Hälfte der Folge wird es mir wieder schreiben, so, ja, du, Internet ist schon wieder ausgefallen, weil du Vodafone mal wieder gedisst hast. Ne? Ich werde damit ja auch aufhören.
Wann denn?
Wenn die das mal hinkriegen, ja, wirklich, ganz schlimm.
Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mir den Fluch auch einfange, aber ich habe die ja auch, ne? Ich habe dasselbe Produkt und ich glaube, das sendet so 3 Meter WLAN und dann ist es weg.
Ist unglaublich, oder? So, ich kann kein Foundry damit hosten. Es hat Probleme mit meinen Sonos-Boxen, weil ich zu viele habe und lässt halt immer nur eine davon angehen, die anderen, die flackern dann immer so ein bisschen hin und her. Ganz, ganz komisches Produkt. Am Anfang fand ich es cool, weil es hatte diesen stylischen Fuß vorne und so. Aber es war wie mein rotes Deck. Irgendwie flashy, aber hat nichts gebracht. So.
Schöner Vergleich.
Und da wir haben ja keinen. Haben wir einen schwarzen Provider? Weiß nicht, Telekom? Jetzt haben wir, nee. Die sind so Magenta, da haben wir.
Oh. Es gibt hier in der Umgebung noch Wilhelm Tell. Den kann ich zumindest keiner Farbe zuordnen.
Ich auch nicht, keine Ahnung. Aber ich hätte jetzt gern so einen. Hätte ich so meinen Magic-Weg in meinen Internet-Provider-Wegen jetzt nachgemacht, bräuchte ich ein schwarzes Logo, aber haben wir nicht, ne? Hier spiele ich halt mal.
Irgendwann muss Kongstar mal in die Heimnetzwelt eintreten, aber ist dann ja auch von der Telekom.
Ja, oder wenn Vodafone sein eigenes Trading-Card-Spiel rausbringt, dann kommt deren Karten einfach immer 3 Monate später als die anderen. Anyway.
Wir haben jetzt ganz viel über Farben gesprochen. Ich glaube, die Leute verstehen es nicht ganz. Vielleicht unterstelle ich es ihnen auch nur.
Aber wenn sie gar nichts wissen, du kannst es ja trotzdem erklären.
Also ich glaube, die durchschnittliche Hörerin von Rollen mit dem Besten hat schon so ein IQ von 160.
Mindestens.
Allein durch die Jackfruit.
Muss ja doppelt so viel haben wie wir auf jeden Fall.
Aber hat er ja was dadurch schon mal vom Magic Farbrad gehört. Ich weiß nicht, ob man es auf Deutsch so nennt. Der Color Pie. Genau, das nur vielleicht kurz zur Erklärung. Also im Grunde sind Magic-Karten in 5 Farben aufgeteilt. Es gibt Schwarz und Weiß und dann gibt es Rot, Blau und Grün. Und jeder dieser Farben ist so ein gewisser Flavor, sage ich mal, zugeordnet. Dadurch auch ein gewisser Spielstil. Der Flo hat gerade über rote Karten gesprochen und wollte, dass das Deck schnell geht. Das würde auch zu Rot passen, weil es irgendwie, es steht für Passion, in einer gewissen Form auch für Aggression. Also es lassen sich so ein bisschen Emotionalitäten diesen Farben zuordnen. Und so versucht der Hersteller von Magic, Wizards of the Coast, dann eben auch diese Farben zu gestalten, in dem, wie sie sich spielen. Und Rot ist eben, drischt nach vorne mit vielen Kreaturen, aggressiv angreifen, schnell gewinnen. Wenn es zu lange dauert, ist leider meine Hand leer und dann verliere ich doch.
Fun
das
Fact,
ist so ein bisschen Rot.
Wizards of the Coast gehört auch D&D.
Ja, das wäre jetzt spätestens die Überleitung gewesen.
Genau, so kommen wir hier nämlich alle wieder zusammen, aber darauf fallen wir dann gleich zurück.
Gerne, ja, ich will jetzt nicht jede einzelne Farbe erklären, aber man kann sich es auch ein bisschen vorstellen, schwarz und weiß, kommt man glaube ich so ein bisschen drauf, worum es da geht, schwarz hat irgendwie ein bisschen was mit dem Friedhof zu tun, da kommen vielleicht mal ein paar Zombies rausgekrochen. Ja, es geht um Tod und Zerstörung. In Weiß sind Engel irgendwie die klassischen Kreaturentypen, die man viel sieht. Es geht viel um, wir sind eine Legion und ganz viele kleine Soldaten, die für das Gute kämpfen. So kann man irgendwie diesen Farben ein bisschen Flavor zuordnen. Und ich glaube, dieses Thema Flavor ist auch wichtig bei dem Spiel Magic the Gathering, weil es ist eben dann auch nicht nur wie Skatkarten, wo irgendwie vielleicht eine okay Zeichnung von so einem Buben drauf ist und da stehen irgendwie zwei Zahlen dran oder so, sondern da ist eben dann auch ein bisschen mehr los. Zum einen hat Magic wirklich gutes Artwork, muss ich sagen. Also es sind wirklich High-Class, so Fantasy-Artists dort am Werk, die eben für jede einzelne dieser bald 25.000 Karten ein eigenes Artwork gestaltet haben. Und ja, es gibt dann eben auch so Sachen wie einen kleinen Flavortext, der auf den Karten draufsteht. Es gibt zu den einzelnen Magic-Sets irgendwie noch Bücher, die man sich kaufen könnte oder Geschichten, die es online gibt. Also eine Story damit verknüpft. Man kann also wirklich auch in dieses Universum so ein bisschen eintauchen. Es gibt wiederkehrende Charaktere, die man immer wieder sieht. Ja, und so wird das dann eben auch eine konsistente Welt, sage ich mal, also das Multiversum von Magic, wie sie das nennen, da kann man dann eben auch abseits dieses Spiels ganz gut eintauchen und sich damit beschäftigen, was da eigentlich so los ist. Und jetzt finde ich die Überleitung zu Dungeons & Dragons, wenn ich denn darf, denn, und ich habe gerade schon gesagt, ich glaube, einige Leute, die Magic schon länger spielen, ein bisschen enger in dieser Community verwurzelt sind, werden sich vielleicht jetzt ärgern, dass ich sie überhaupt erwähne. Aber seit kurzer Zeit hat sich Wizards of the Coast entschieden, für Magic auch Crossover-Sets anzubieten. Und also aus diesem eigenen Multiversum auszubrechen, in dem es bisher immer alles spielt und eben zuzulassen, dass aus anderen IPs Sachen in dieses Spiel reinkommen. Und deswegen ist das, glaube ich, auch für den Roll mit dem besten Podcast gerade ganz relevant, denn das nächste Magic Standard Set, was Ende Juli erscheinen wird, heißt Dungeons & Dragons Adventures in the Forgotten Realms und ist das erste seiner Art. Das erste richtige große Magic-Crossover-Set und weil es so schön passt und dieselbe Firma dafür verantwortlich zeichnet, ist es ein D&D-Crossover-Set.
Ist auch eine krasse Auswahl. Ich kann verstehen, warum sie Forgotten Realms genommen haben, weil das ist ein großes Ding. Du hast Stritz, du hast die ganze Baldur's Gate-Sache, die halt in den Forgotten Realms spielt. Damit kann irgendwie jeder was anfangen, der auch vielleicht nur so ein bisschen was mit D&D zu tun hat. Und so die älteren, eingesesseneren Leute, die jetzt nicht unbedingt mit 5e angefangen haben, sondern vielleicht auch schon so in einer 3-5er, 3er-Welt unterwegs waren. So für die ist Forgotten Realms nochmal ein anderes Ding als Forgotten Realms, das wir halt heute kennen, weil Forgotten Realms ist so ein bisschen noch kaputt gegangen in der 4. Edition, beziehungsweise wurde ein paar hundert Jahre nach vorne katapultiert in der Timeline. Aber viele der Romane und so, die bei D&D rauskommen, denn natürlich hat Dungeons & Dragons Romane, tatsächlich echt viele mittlerweile. da ist halt so ein Dude, der ist dritzte Urden und ich glaube, niemand kann ihn wirklich aussprechen. Ich kann es auf jeden Fall nicht. Ist schon schwer genug zu lesen. Und das ist ein Vorhängeschild, ne? Und erst dieses ganze Forgotten Realms Abenteuer, ja, er ist der Dunkelelfen Geralt zu Witcher. So.
Switcher oder?
Nee, Witcher. The Witcher, der halt, ne?
so die Rollentausche, er ist der Switcher.
Weißt du, da hast halt diese Riesendinger, ne? Du hast Dritz, du hast den Beholder, der da unterwegs sein wird, das ist cool. Du hast die ganzen anderen dunklen Elfen mit Love und so. Das ist ein cooles Setting. Ich weiß selber nicht, ob ich das jetzt geil finde, dass es das gibt. Aber auf der anderen Seite, ich werde mir halt kaufen, aber
naja, wie gesagt, die Magic-Community spaltet das eben auch, weil ich meine, das Spiel erscheint seit 93, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, und seitdem ist es ja immer mit seiner eigenen Story ausgekommen, mit seiner eigenen Welt. Deswegen ist es schon ein harter Bruch. Wobei man muss auch sagen, Magic bedient sich auch viel an so anderen Tropes. Also viel, die Sets, die heutzutage rauskommen, haben häufig Referenzen zu anderen Dingen. Es gibt zum Beispiel von vor ein paar Jahren ein Set, das heißt Shadow over Innistrad. Und da geht es um Gothic Horror, Cosmic Horror.
Man hörte sofort Shadow of Innsmouth.
Ja, genau. Shadow of Innsmouth von H.P. Lovecraft, eben die Geschichte. Ich glaube, das Nachfolgeset hieß sogar Eldritch Moon, was auf derselben Welt spielte. Dieses Eldritch-Begriff ist, glaube ich, auch direkt aus dem H.P. Lovecraft-Universum entstanden. Das heißt, die orientieren sich schon mit ihren Sachen auch an Dingen. Das letzte Set, was erschienen ist, Strixhaven, spielt an einer magischen Schule und ist aber tatsächlich kein harter Harry Potter Rip-Off, wo viele Angst vor hatten. Also es gibt tatsächlich jetzt nicht einfach so die Magic-Version als Charakter von Harry Potter, der dann irgendwie, keine Ahnung, anders heißt, aber eine Brille auf hat und irgendwas auf hat.
Ich wollte es gerade sagen.
Korrekt. Wahrscheinlich hätten sie es in der Übersetzung auf Deutsch so gemacht. Bei Magic ist sie nicht immer ganz so gelungen. Aber gut. Genau, aber dadurch glaube ich, braucht Magic es vielleicht nicht unbedingt, wobei andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass es wirklich viele Leute ins Spiel bringt und das auf jeden Fall sehr positiv zu betrachten, weil wenn jetzt eben jemand bei euch hört, okay, Dungeons and Dragons ist vielleicht ein Pen-and-Paper-Spiel, mit dem ich schon was anfangen kann, weiß vielleicht, wer Drizzt Do'Urden ist, und guck mir deswegen mal diese Karten an, dann ist es natürlich für mich super positiv, weil mein Nerd-Hobby, das ich gerne supporten möchte, dadurch wächst. Und ich hoffe, dass das der Rest der Community auch dann begreift. Und dann gibt es eben auch ganz andere Geschichten. Was jetzt vor kurzem schon erschienen ist, allerdings nur so 5-6 Kärtchen, ist ein Walking Dead Crossover. Da wird es dann natürlich schon mal wieder ein bisschen anders. Das kann man sich, glaube ich, jetzt so gar nicht vorstellen, weil Magic, so wie auch viele von den angesprochenen, die Pen-and-Paper-Sachen, ja, so ein bisschen mehr High-Fantasy ausgelegt ist. Und wenn du dann auf einmal Rick aus Walking Dead auf einer Karte siehst.
Das ist
siehst,
so strange. Das, also, das ist schon wirklich strange. Komisch.
Das hat auf jeden, das war eigentlich so die erste große Spaltung der Community.
Ja, aber das kann Meinung. Sich doch auch die Wizard of the Coast kann sich das auch denken, oder nicht? Also, dass das irgendwie schlecht ankommt, wenn man das jetzt, also wenn man sich wirklich so fremde IPs in das Partnerportfolio reinholt. Also, weil wie gesagt, D&D macht ja irgendwo noch Sinn. So. Und wenn man sich irgendwelche, wie du gerade eben gesagt hast, High-Fantasy-Sachen sucht, die irgendwie so ein bisschen so eine Überschneidung haben. Aber das ist ja, also das ist ja so abstrakt. Und wenn es dann ja nicht mal ein ganzes Set ist, sondern wirklich nur 5 Karten oder was,
ja,
das ist doch auch komisch. Und dann musst du die ja auch, also dann bist du ja auch gezwungen, die in Kombination mit den ganzen anderen Sets zu benutzen. Also dann kannst du ja nicht sagen, ich spiele jetzt hier mein Walking Dead Set gegen dein Set, sondern ich habe jetzt einfach diese Karten, die inhaltlich und thematisch überhaupt nicht zu den anderen Karten passen eigentlich. Ja. Das ist irgendwie komisch,
genau, wenn es da keine logische Brücke für gibt. Irgendwie. Und ich meine, es kam dadurch, du sprichst schon an ein paar Karten nur, damals kam dann noch hinzu, dass, also Wizards hat ein neues Produkt für Magic, jetzt so seit einem Jahr, das heißt Secret Lair und ist im Grunde, wir verkaufen dir 5-6 Karten für 60 Euro. Direkt von uns an euch, was dann früher, ich meine, Magic ist ein teures Hobby. Ich habe durchaus auch schon Karten gekauft, habe ich für eine 60 Euro bezahlt.
Aber du wusstest vorher, welche du kriegst, oder?
Richtig, ja. Nee, ja, das, so schlimm ist es nicht. Okay, gibt auch in der Richtung sehr schlimme Produkte, aber ich will kein Rant jetzt darüber halten. Aber ja, sie haben es halt direkt so eine kleine Auswahl an Karten für einen deutlich überhöhten Preis eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, verkauft. Und es kommt eben dann dazu, es waren nur für vielleicht 2-3 Wochen erhältlich. Und im Zweifel wird es nicht nachproduziert. Das heißt, falls jetzt irgendwann in 3 Jahren im Legacy-Format, ohne das jetzt genauer zu erklären, die Rick-Karte total durch die Decke geht und irgendwie mit einer anderen Karte, die dann rauskommt, eine krasse Kombination hat, dann hat vielleicht Wizards in dem Moment schon gar keine Rechte mehr, diese Karten nachzudrucken oder hat sich entschieden, wir werden diese Karten nicht nachdrucken und dann explodiert halt dieser Sekundärmarkt und dann gibst du vielleicht auch 200 Euro für diese eine Karte aus, wenn du dieses Deck spielen willst, um mithalten zu können. Das sind so Sachen, die da manchmal passieren und im Moment die Community nicht so happy stimmen.
Ja, oder es kommen Fakes.
Ja.
Ja, die Karte von Wish und so, die ich mir auch mal angeschaut habe, weil ich einfach wissen wollte, ey, wie krass ist das, ne? Und das ist halt echt richtig der Müll, so. Ich habe am Ende auch nichts bezahlt. weil irgendwie kam das zu spät.
Und ich meine, es gibt auch halt genug Möglichkeiten. Ich habe jetzt viel von irgendwie Turnieren und Spieleläden und so weiter gesprochen. Das ist auch der Bereich, mit dem ich angefangen habe, Magic zu spielen. Einfach mangels Leuten in meinem Umkreis, die mich da irgendwie privat reingeholt hätten. Deswegen, wenn du dann in einer großen Stadt wohnst, ist die erste Anlaufstelle, in den Spieleladen zu gehen, gucken, was laufen da für Turniere und dann halt die Möglichkeit haben, mit Fremden zu spielen. Aber es gibt halt auch sehr, sehr, sehr viele Casual-Runden und die kann man durchaus auch kennenlernen über Facebook-Gruppen. Wenn man aber auch in solchen Spieleläden mal nachfragt, ins Gespräch kommt mit den Leuten, die da rumhängen. Es gibt halt einfach auch genug Casual-Runden, wo du auch nicht daran gebunden bist, jetzt unbedingt diese echte Karte für 200 € zu haben, sondern viele sprechen sich natürlich dann auch untereinander ab und sagen, ey, für uns ist das okay, wenn du dir das Ding ausdruckst und auf dem Basic Land draufpackst. Kein Problem, wenn du jetzt nicht irgendwie eine Karte, die einen dreistelligen Betrag kostet, dir kaufen willst, wenn du sie aber spielen möchtest. Solche Möglichkeiten gibt es natürlich.
Ja, crazy. Ich meine, ich habe auch gehört, dass da noch irgendwie ein Spin-off kommt mit Warhammer 40k.
Ja.
Das ist auch, ich meine, das wundert mich aber echt, weil Games Workshop eigentlich ja diesen biblischen Lore-Kanon da hat, ne? Ich meine, wenn man sich 40k-Wikis anguckt, so Leute, das ist unendlich lang, ne? Ich glaube, auf YouTube gibt es so einen Kanal, der macht einmal die Woche 40 Fakten über 40k, ne? Und es gibt tausende Videos, es hört einfach nicht auf. Und die fassen ihren Kanon da mit Samthandschuhen und mit einer Pinzette an, ja. Da darf nichts geändert werden, da kommt nichts Fremdes rein, das hier ist unser Baby und so. Und jetzt machen die mit Wizards, das ist ja irgendwie auch komisch. Aber irgendwie passieren da eh viele komische Sachen, so wer da irgendwie in dem Hobby drin ist, Primaris Marines und so, keine Ahnung, was da abgeht. Aber das war auch so eine Sache, wo sie was gemacht haben, wo sich jeder dachte so, hä? Und dann hat das Teil eingeschlagen, wie sonst was, und war einfach so ein Sellout. Richtig dolle haben die Leute da die Games Workshops niedergeplündert, ja, um an diese Boxen ranzukommen, so mit diesen Figuren.
Ich bin sehr gespannt, wie sich das für Magic jetzt entwickeln wird mit dieser Neuanführung von Crossovern. Du hast gesagt, Warhammer 40k kommt, man weiß noch nichts darüber, aber das ist so ein Name, den sie jetzt gedroppt haben. Der andere ist Lord of the Rings.
Das ist auch schon krass.
Aber Lord of the Rings ist auch Games Workshop, was das angeht, oder? Die hatten doch auch dieses Lord of the Rings Tabletop-Game.
Achso, ja, was auch über, was so Warhammer ähnlich war, meinst du?
Ja, ja, genau. Und ich weiß auch noch, Moomai Key waren krass overpowered. aber jetzt hier live im Podcast, ich weiß auch nicht, wo das gerade herkam, ne? Dass diese 3-4 Gehirnzellen, die ich doch noch habe, sich gerade so aktiviert haben, aber ich hatte gerade richtig die krasse Idee, ne? Für so ein Magic the Gathering Set Spin-off, whatever, ja?
Na.
Jetzt passt ja auf, pass auf, du hast jetzt dieses,
oh mein
dieses
Gott,
Deck, ne? Diese Karten. Du hast vielleicht deine Länder und so, das lassen wir alles basic, ja? Und weißt du, was du auf den Kreaturenkarten hast und auf den Zauberkarten? Du hast da keine Monster oder Planeswalker, ne? Du hast verschiedene Arten von Spielern. Du hast dann sowas wie 12-Jähriger mit Mamas Kreditkarte. Ja? Und der hat dann so Zauberfähigkeiten wie Fakes von eBay. Und dadurch kriegt er eine +2/+2.
Interessant. Ein ganz bisschen gibt's das schon. Es gibt nämlich von Magic tatsächlich so 2-3 Sets, die haben auch einen silbernen Rand, die Karten, was sie dann dadurch aussehen, dass sie mit silbernem Rand nicht spielbar sind in jeglichem Turnier und so weiter. Denn das sind so Spaßsets. Unsets heißen die. Unstable und Unhinged waren, glaube ich, die großen. Und da nimmt sich Magic so ein bisschen selbst auf die Schippe. Und es gibt tatsächlich für das Magic-Universum so 3 große so Spielertypen, die irgendwie die Firma sich überlegt hat, wie Magic-Spieler ticken können. Und die heißen Spike, Timmy und Johnny. Und für die gibt es tatsächlich Karten. Zum Beispiel gibt es die Karte Timmy Power Gamer, weil die Timmys, so kategorisiert sich Wizards eben die Spielerschaft, sind Leute, die zum Spaß spielen, die wollen gerne mit einem großen Dino einfach spielen, die haben einfach richtig Fun dabei. Einmal in weiß ich nicht, 10 Spielen dieses Riesenviech rauszubekommen und den Gegner niederzustompen, machen sich auch nichts draus, wenn sie viele Spiele verlieren, haben einfach Spaß an so großen Kreaturen, irgendwie so Zeug, was man normalerweise nicht sieht.
Und ist der Tim ein Timmy?
Ah, ein bisschen. Also so wie alle Spieler, die sich zu viel damit befassen, findet man alle verschiedenen Spielertypen ein bisschen in sich. Aber ich glaube, ich bin am ehesten ein Johnny. Johnny Combo Player heißt die Karte dazu. Und der Johnny ist jemand, und das hast du vorhin ein bisschen angesprochen, der sich vor allem darin wiederfindet oder daran Spaß findet, die Decks zu bauen und komische Synergien zu finden. Ja, und irgendwie sein eigenes Ding da draus zu machen. Oder so 8-Karten-Kombos, die du nie zusammenbekommst in Deckparks, aber Spaß daran hat. Ich glaube, da kategorisiere ich mich. Und jetzt habe ich die beiden schon erklärt. Der dritte ist Spike. Spike Tournament Grinder.
schon so keiner Name.
Genau. Spike Tournament Grinder ist halt dann der Dude oder die Dudette.
Das klingt wie ein Zwerg in Warcraft, ey.
der halt einfach, ja, play to win. Auf ein Turnier gehen, das beste Deck im Meta finden und einfach, ja, alles wegmetzeln, immer gewinnen.
Dann habe ich noch eine letzte Frage dazu direkt. Das ist eigentlich eine Doppelfrage, weil die direkt aufeinander aufbaut, ja. Und zwar, was ist Turbo Fog und warum ist es das Beste, was Magic je passiert ist?
Ach du Scheiße.
Hast du mit dieser Frage gerechnet? Nee.
Nee, und ich glaube, ich kann es dir auch nicht erklären, ehrlicherweise. Erzähl du mir doch mal, was du darunter verstehst, weil du hast schon mal diesen Begriff gedroppt und ich mich gefragt habe, warum, also ja, es ist schon eine Begrifflichkeit, aber ich frage mich, wie du da hinkommst. Weil
ja, Magic Arena Online, ich bin halt auch richtig froh, dass jetzt meine Adresse nirgendwo steht, weil das echt assi ist, ne? Ich habe über irgendeinen Reddit-Post dieses Turbo-Frog-Zeug entdeckt. Mhm. Und dann habe ich kurz vorher, wenn ich diese Liste durchgegangen mit, hey, gib diese Codes ein für die Sammeldinger aus den letzten paar Jahren. Und hatte dann irgendwie, was auch immer für Ingame-Resourcen man da so hat, ein bisschen über. Mhm. Und habe gesehen, so, oh, ich kann mir so ein Turbofog-Deck leisten. Da klicke ich jetzt drauf und der baut mir das zusammen. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber Überstand ist total einfach. Habe ich mir also eine Liste angeguckt mit so Sachen, was du spielen sollst. Und wie ich halt bin, habe ich die halt sofort ignoriert und einfach angefangen zu spielen. Weil irgendwie baut dieses Deck halt darauf auf, dass nichts passiert.
Ja.
So. Und eigentlich ist dieses Deck so, ich nehme dem Spieler mit meinen Karten die Möglichkeit, etwas zu tun, während ich aber auch nichts tue.
Ja.
Und eigentlich warte ich nur darauf, dass er mein Escape und Quit drückt.
Absolut. Ein wundervoller Archetyp auch. Auch in, ja, ich glaube, im Standard, was man auf Arena meistens spielt, jetzt nicht unbedingt so valide im Moment. Aber zum Beispiel in Pauper durchaus ein echtes Deck. Pauper übrigens ein Format, wo man nur mit Commons spielt. Muss man auch kurz erklären. Die Karten haben verschiedene Raritäten, wie häufig sie eben in Boostern auftauchen. Aber darum soll es nicht gehen. Also ja, Turbo Fog, im Grunde ist das der Gedanke, einfach meinen Gegner zu Tode zu nerven, indem ich einfach verhindere, dass irgendwas passiert. Also Fog zum Beispiel leitet sich von dem Namen einer ikonischen Karte ab, die einfach Fog heißt und ich glaube schon in Alpha, also im allerersten Set erschienen ist, die einfach sagt, diesen Zug gibt es keinen Kampfschaden. Und das ist eigentlich auch schon der Gedanke davon, schnell dahin zu kommen, den Gegner daran zu hintern, irgendwas zu tun. Nur, dass dein Deck offensichtlich dann auch keine echte Win-Condition dahinter hatte. Ja, damit sind wir auch schon ein bisschen noch bei Archetypen, dass es das überhaupt gibt. Wir haben auch schon Aggro angesprochen, was Rot häufig macht. Und das ist vielleicht auch wichtig zu erklären, dass man dann irgendwann schnell auch auf solche Begrifflichkeiten kommt. Die lassen sich dann auch alle relativ gut recherchieren. Wenn man irgendwas nicht versteht, kann man bei Magic meistens einfach MTG und dann das Wort in Google eingeben und dann kommen schon die richtigen Quellen, wo man das rausfindet. Aber durch eben diesen massiven Kartenpool musst du natürlich auch irgendwie, um über dieses Spiel reden zu können, Archetypen für Decks finden, dass es eben aggressive Decks gibt, dass es Friedhof-Decks gibt, dass du irgendwie Kreaturen aus deinem Friedhof ausbuddelst, also Graveyard-Strategien würde man das dann nennen, Fog-Decks, Control-Decks, Tempo-Decks.
Den ganzen coolen Shit halt.
So sieht's aus. Und du hast eben auch schon gesagt, du hast Listen online finden können, was man so spielen sollte.
Ja.
Ja, und das ist eben das, was man auch Metagame nennt. Den Begriff habe ich vorhin auch schon gedroppt. Ich glaube, so aus so Online-Spielen kennt man das vielleicht auch ein bisschen.
Ich glaube, Meta hatten wir auch mal in früheren Folgen. Das ist nämlich ganz witzig, weil alles, was du jetzt über Magic the Gathering so sagst, das kannst du eigentlich 1:1 auf Spiele wie die einfach so rüberziehen. Ich glaube, heute machen wir eine längere Folge als sonst. Das ist aber auch okay, weil wir ja mal einen Gast haben. Ja, ist ja egal, wie lang wir sind. Wir machen, bis wir keinen Spaß mehr haben. Oder
also ich bin 1,86. Ich sitze übrigens auch nur hier, um zwischendurch so diese platten Jokes zu bringen, um euch bei Laune zu halten.
Nein, wundervoll. Ich würde auch sagen, das schneiden wir nicht. Das ist ja auch, ist ja auch wichtig, dass man da draußen und hört und auch weiß, so.
Ach, so sind die also wirklich.
Ja, professionell ist das auch nicht. Ich habe vorhin wieder festgestellt, wie der Flow wirklich ist, aber das sage ich nicht.
Absolut liebreizend. Nee, aber dieses Metagame, dieses Online-Nachgucken, wie funktionieren Sachen, dieses Archetypen, Sachen bauen, ne? Das hast du auch in D&D ganz dolle, in Pathfinder einfach mehr als in 5e, weil du in Pathfinder mehr customizen kannst. Ja? In 1 nochmal viel mehr als in 2e, da kann man sich vielleicht drüber streiten, aber mir ist das offener und eigentlich überall mehr als in 5e. Und da ist es auch genauso, du hast diesen Krieger, ja, den wir jetzt einfach mal ganz gut, glaube ich, darstellen können mit so einem roten Deck, weil der ist halt nicht mit Großteil, der muss nicht unbedingt mit, nehmen wir den Barbaren, das ist viel besser. Das ist das rote Deck, ja. Der hat ganz viel Passion, der hat aber nicht so viel Nachdenken oder bla. Der ist Damage Output, ganz hohe DPS, der haut oft zu, der haut richtig dolle zu. Der kann auch irgendwie einstecken, aber das ist halt so sein Ding. Und dann fängst du an, so Talente freizuschalten oder dir auszusuchen, die du da reinpackst. Und die stacken dann miteinander. Und dann wird das so einem kleinen Ding wie, du nimmst ein Talent, das nennt sich Titan Mauler, und schon kannst du Items benutzen, die in der größeren Kategorie über dir sind. Ja, und auf einmal hast du halt ein Schwert, das eigentlich einen Riesen tragen würde, und das macht einfach mega viel Damage. Dann nimmst du die nächsten Talente, die dir einfach eine krasse Power-Attack geben, und kriegst nochmal einen krassen Bonus oben drauf, und es geht so weiter und so weiter und so weiter. Und irgendwann schlägst du Leute mit Leuten tot. So, weil du einfach aus Leuten improvisierte Waffen machen kannst.
Okay. Aber diese Art von Metagame braucht man, oder wenn du jetzt in eine neue D&D-Runde einsteigen würdest, müsstest du dafür auf dem Schirm haben, was irgendwie das Meta gerade ist, weil so ist es irgendwie in Magic und so entwickelt sich ein Metagame, dass irgendwie immer alle paar Wochen kommt ein Deck an die Spitze, dann ist das vielleicht gerade eine Ramp-Strategie, also schnell viel Mana, viele Ressourcen aufbauen, um irgendwas Riesengroßes zu spielen, was halt der Gegner einfach nicht mehr beantworten kann. Aber sobald das eben der Fall ist, dass das Top-Deck ist, entwickeln sich eben Gegenstrategien immer, weil es auch genug Hate gibt, um ja diesen Decks quasi das Handwerk zu legen, wenn man es so nennen möchte. Ja, und so ist es eben auch immer ein bisschen im Flux.
Nee, das glaube ich, da hast du diesen Unterschied. Du hast nämlich eigentlich keine Competition am Tisch.
Ja.
Oder du solltest keine Competition haben. Man kann so ein bisschen Friendly Competition haben, à la Gimli und Legolas mit, wer macht mehr kaputt oder so, oder wer klaut gerade was Cooleres, oder I don't know. Aber du hast ja keine Competition mit der Spielleitung, weil das hart nach hinten losgeht und für alle Leute das Spiel einfach richtig blöd macht.
Ja.
Aber tatsächlich kann es sein, wenn du sowas spielst wie Pathfinder Society oder Open D&D, also wo du fliegende Tische hast, wo du einfach heute mit einem Torge als Spieler darin spielst und nächste Woche mit irgendjemand anderen, also auch ganz andere Leute, du kennst die alle nicht. Ne? Sondern du weißt, du bist an jedem Tisch für ein Level. Und dann gehst du halt so darum. Dann kann es vielleicht schlau sein, Meta zu bauen, weil du musst irgendwie vorbereitet sein. Und die Wahrscheinlichkeit ist, wenn Leute mit Fremden zusammenspielen, bauen sie eher Meta. Mhm. Weil dann ist es dir halt auch nicht so unangenehm, dieser Min-Maxed-As-Fucked-Powerhorse-Player zu sein. Wenn ich das selber mache, nicht. Ich kann nicht Meta spielen. Ne? Ich mache seit Jahren Spielleitung. Ich kann keine normalen, funktionalen Charaktere mehr bauen. Das geht nicht. Ich kann ja nicht mehr Sims irgendwie erstellen in die Sims, die normal aussehen. So. Das geht einfach nicht mehr. So. Nee.
Metagame.
Da auch kein Hate gegen Metagamer. Das könnt ihr voll machen. Wenn ihr daran Spaß habt, macht das. Aber seid halt darauf gefasst, dass eure Spielleitung das auch macht. Und dann ist blöd für alle, die es nicht tun. Da haben nämlich zwei Leute am Tisch Spaß und der Rest weint ein bisschen.
Ich habe kürzlich erfahren, dass der Begriff Metagame sogar in der Mario Kart Community relevant ist. Ich habe letztens gesagt, ich wollte besser werden in Mario Kart, weil ich das ganz gerne spiele. Auf der Switch habe ich so ein Video angeschaut und da hat einer erzählt, ja, die Meta ist gerade Waluigi. Ich meine, es stimmt, wenn du online spielst, alle Leute fahren Waluigi als Fahrer. Kann man jetzt aber auch nichts gegen tun. Ich weiß nicht, warum das eine Relevanz hat. Fand ich interessant.
Aber dann kannst du ja jetzt off-topic nochmal bestätigen, dass das wirklich einen Unterschied macht, welchen Charakter man wählt. Ne? Die haben ein anderes Gewicht und andere.
Unbedingt. Ich fand nur noch Morten, sehr guter Mann. Morten Cooper Jr.
Haben wir das auch geklärt?
Auf dem Fichtenbock und die kleinen roten Reifen. So.
Meta in sonst. Ich finde das auch spannend, wenn du gerade so auch in dieser Richtung, dieser Gaming-Szene auf Reddit unterwegs bist. Ne? Ich meine, jedes Spiel, egal wie gut oder schlecht es ist, hat irgendwann ein Subreddit. Und da sind auch manchmal 5 Leute drin, manchmal 50.000. Ne? Und das ist wie auf YouTube, in der offenen Kommentarsektion. Da ist ja auch egal, ob das 100 Leute sehen oder 100.000 oder ob das nur 2 Leute sehen, du bist einer davon, ne? Du kannst den anderen triggern. Und das meistens ohne es zu wollen, ja? Und dann drehen die Leute da mega durch und entwickeln halt diese krassen Meta-Sachen. Ich meine, diese Kriege, die auf Reddit geführt wurden, wegen fucking Smash Brothers, ne? Das ist brutal. Das ist halt echt brutal. Ne? Die Sachen gehen dann so 5-6 Jahre zurück und du siehst, diese Threads sind immer noch aktiv. Und die Leute haten sich halt immer noch, ne? Die Leute haten sich halt immer noch, weil irgendjemand mal sagte, wie Kirby ist viable. Und die anderen so, nee, halt nicht. Und dann geht's los. Das ist ganz,
ganz einfach. Ich glaube, Reddit tut wirklich all diesen verschiedenen Spielen und Hobbys, ein bisschen nischigen Special Interest Hobbys halt super gut einfach. Und das ist auch irgendwie, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil dessen, dass ich so reingesogen wurde und irgendwie Magic auf einmal mein einziges richtiges Hobby ist und mich mit kaum was anderem beschäftige und irgendwie jetzt innerhalb von einem knappen Jahr 30 Commander-Decks gebaut habe und zu Hause stehe.
Du Nerd, Alter.
Wir sagen das Endwort hier nicht, du Nerd.
Von einem zum anderen.
Aber das ist halt so schön, dass du dich auch über so viele Sachen mit Leuten mittlerweile austauschen kannst und bei Magic sind es eben auch dann wirklich 1000 verschiedene Sachen. Zum einen kommen halt, wie gesagt, dauernd neue Karten raus und werden im Voraus dann auch irgendwie Tag für Tag welche gespoilert von Wizards, wo man sich darüber austauscht, wie gut ist die jetzt, dann kannst du über neue Decks reden, die irgendwer sich ausgedacht hat, aber auch völlig andere Sachen, wie Leute, die ihre Karten bemalen, die Alterings machen, Altered Cards, einfach.
Oh, da habe ich so coolen Shit gesehen.
Super, das habe ich noch nie gehört, muss ich sagen.
Ja, also das ist auch richtig eine große Szene von, okay, ich erweitere mal das Artwork über den Rand hier hinaus, weil die sind halt in so einer kleinen Box sonst irgendwie gefangen, diese Artworks, bis hin zu, ich mach da was völlig anderes drauf, mach meine eigene Version von einem 60er-Jahre-Filmplakat auf diese Größe von 6,3 x 8,8 cm. Da gibt es schon richtig irre Sachen und man kann sich da echt vertiefen. Es gibt immer irgendwas zu lesen, zu diskutieren, sich mit zu befassen, im Zweifel selbst ein neues Deck bauen. Also man kann sehr tief darin versinken. Wie gesagt, auch seinen Geldbeutel sehr versenken. Ich hoffe, dass ich damit jetzt den Leuten echt nicht die...
Aber das ist ja mit jedem Hobby so. Also ich meine, wie gesagt, du hast davon gesagt, irgendwie es gibt 48 D&D-Bücher, deutschsprachig alleine oder sowas.
5e. Ich weiß nicht, ob die alle auf Deutsch sind. Auf jeden Fall kriegst du... 48? Es sind fucking viele für D&D Beyond. Es sind nicht mega viele. Und wenn du es auf D&D Beyond kaufst, dann gibst du auch relativ viel Geld aus, auch wenn du auf diese 50% Sales reinfällst. Ja. Aber es gibt halt immer Wege drumherum. So wie du vorhin meintest mit, man kann sich da absprechen und druckt sich die Karte selber, kannst du genauso auf Seiten wie drivethroughrpg.com stark runtergesetzte PDFs zu den Büchern kaufen. Aber Hardbooks und so kosten einfach immer mehr Geld. Vor allem von Systemen, die jetzt relativ neu sind. Wenn man zum Beispiel Bock hat auf Pathfinder 1, geht in den Nerdladen eures Vertrauens. Die, glaube ich, haben alle gerade Sales, weil sie die alten Bücher raushauen wollen. Und auch wenn Pathfinder 1 alt ist, immer noch Beste. Ist halt mega, mega gut. Aber man kann echt schnell da Geld reinsinken. Aber irgendwie macht das auch immer dann Spaß. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das so eine Sache, da gibt man wie gerne Geld für aus.
Ja, ich auch. Also ich gucke es mir im Nachhinein ungern an, was ich schon ausgegeben habe. Aber allein, also auch so viel drumherum, nicht nur die Karten können halt echt teuer werden, sondern du brauchst dann halt auch, ich meine, gut, bei euch sind es die Würfelsets. Kannst du bei Magic schon auch manchmal gebrauchen. Deswegen auch übrigens der D20, um das mal aufzulösen. Die meisten Magic-Formate haben halt, man startet mit 20 Lebenspunkten. Deswegen bietet der sich an, auf den Tisch zu legen und runterzudrehen. Mhm. Aber eben auch so Dinge wie, ich brauche Hüllen für meine Karten, damit sie geschützt sind beim Spielen, weil sie eben ein bisschen was wert sind. Dann brauche ich eine Deckbox, wo ich die ganzen eingehüllten Karten rein tue. Ich meine, nicht, dass man es wirklich braucht, ja. Aber irgendwann fühlt man sich so, als würde man es benötigen. Und dann fängt man noch an, sich eine Spielmatte zu besorgen, auf der man die platziert, dass sie selbst in den Hüllen nicht noch vom Tisch im vielleicht bis jetzt schmuddeligen Spieleladen dreckig werden können. Also es hört nie auf, viel drumherum, was man sich noch kaufen kann. Aber es macht halt auch einfach wahnsinnig
irgendwann Spaß. Irgendwann hast du so eine NASA-Druckkammer und sitzt dann da im Vakuum mit den Handschuhen oben bis über die Schulter.
Ja,
Ja gut, aber bei welchem Hobby ist das nicht so, ne? Ich meine, du kannst dich ja überall, kannst du dich entweder ja, standardmäßig irgendwie einrichten, also du kannst halt auch Magic spielen, wenn du dir halt für 10 Euro ein Set kaufst.
Ja,
so, eben. Oder ein Deck kaufst. So, ne? Und du kannst Pen and Paper spielen, wenn du dir einfach irgendwie ein PDF irgendwo runterlädst und das geht und du musst nichts dafür bezahlen. So, ne? Aber du kannst halt ja in allen Sachen irgendwie auch ausrasten. Ne? Also du kannst halt auch irgendwie Pizza backen, aber dir auch irgendwie für ein paar hundert Euro einen Pizzaofen kaufen. Oder du kannst dir irgendwie...
Ist der eigentlich kaputt?
Ja, ich muss ihn noch reparieren, da ist irgendwie so ein Gastteil kaputt.
Okay, ich brauche den Stoff nämlich von dir.
Christo.
Verzeihung.
Bald übrigens auch meine Pizzarezepte bei uns im Discord und vielleicht auf der Website, muss ich mal gucken.
Wie heißt der Atreyu oder so, den hältst du seit Tagen vor, ne? Diese arme Person, so, die will doch nur ein Pizzarezept.
Aber ich will es dann halt auch gut und ausführlich machen.
Ja, aber ein Bolo-Rezept hast du mal kurz aus dem Ärmel. Aber.
Ja, das war ja auch nur deins ein bisschen modifiziert, oder das, was du gesagt hast.
Ja, das war auch geil.
Ja, das war gut.
War schon gut.
Ich merke, wir faden schon langsam so ein bisschen aus. Ich will noch eine Sache kurz erwähnen. Ich weiß, ich halte alle auf. Nur nochmal von der Situation ausgehen. Ich habe keine Freundinnen und Freunde. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich mit Magic anfangen soll. Kann mir kein Zweispieler-Deck kaufen. Niemand will das mit mir zusammen anfangen. Wir haben jetzt schon mehrfach den Namen Arena gedroppt. Das ist nämlich die aktuelle Online-Version des Spiels. Magic the Gathering Arena oder einfach MTGA. Kann man kostenlos anfangen. Hat einen hervorragenden Tutorial-Mode, muss ich wirklich sagen. Das ist wirklich eine sehr große Verbesserung.
Mich hat der genervt, weil ich das Spiel dann schon konnte. Dann fand ich es schlimm.
Gut. Oh. In der Situation kann es nerven, weil man muss da, glaube ich, einmal durch. Ich glaube, für NeueinsteigerInnen ist das wirklich ganz hervorragend erklärt, vor allem auch so schwierige Sachen wie der Stack. Es gibt den Stack in Magic, den erkläre ich jetzt nicht, den kann euch das Spiel erklären, den seht ihr da nämlich dann visuell. Das sind dann manchmal so Sachen, die man mit Karten gar nicht sehen kann und sich denken muss. Dafür ist halt diese Online-Version auch richtig, richtig gut, wo du zum einen anfängst, gegen eine KI zu spielen, dann aber auch schnell einsteigen kannst, einfach gegen SpielerInnen aus aller Welt zu zocken. Das hat auch ein ganz gutes Pairing-System, dass das Spiel erkennt, wie starkes Deck du gerade spielst und eben versuchst, dich zu pairen gegen jemanden, der auf einem ähnlichen Level ist. Also dieses Balancing wird da auch ganz gut hinbekommen. Und so bin ich nämlich dann tatsächlich damals wieder damit angefangen, nachdem ich irgendwie 15 Jahre raus war. Ja, einfach mal mir Magic Arena reinzuziehen, einfach mal ein paar Monate oder wie auch immer online spielen, ohne dass man sich irgendwas kaufen müsste. Klar kann man da auch Geld ausgeben, aber man muss es eben nicht. Und dann muss man eben selbst diesen Weg zum Spieleladen, wenn man sich damit irgendwie gerade nicht wohlfühlt, neue Menschen jetzt mit denen konfrontiert werden zu müssen für so ein Spiel, dann muss man auch das nicht tun, sondern kann eben auch komplett digital einsteigen.
Oder wenn in irgendeiner fiktiven Welt so ein tödliches Virus in der Luft rumfliegt.
Das gibt es natürlich auch noch.
Ja, und MTG Arena gibt es auch fürs Smartphone mittlerweile, ne?
Ja, neue
auf Schienen. Android auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, ein paar iPhones jetzt auch und Android-Geräte, aber die müssen 4 Gig RAM haben und meins hat leider nur 2.
Ich habe so ein paar Monate mit meiner Freundin auf der Couch ab und an mal gespielt. Das ist schon witzig. Das ist halt auch ganz cool, einfach, du hast es ja visuell, du kannst ja deine Stripes machen mit was haut wen und bla, du hast irgendwelche Effekte, das war ganz cool. Und da habe ich ja auch mein Vodafone-Deck spielen können in cool. Da hatte ich dieses coole, weiß ich nicht, Goblin Stampede Starter-Deck. Das ist geil. So, das ist halt voll mein Ding, so einfach Sachen draufwerfen und die schreien alle auch noch so lustig. Das hat viel Spaß gemacht. Ach ja, natürlich, es hat alles Sounds und Voice und so, das ist ganz nice.
Und richtig starke Karten haben sogar einen kleinen Effekt, wenn sie reinkommen. Und dann ist da eine 3D-animierte Version von der
Kreatur. Ja, so ein bisschen wie Hearthstone.
Und man kann so einen Begleiter haben auch, ne? Aber der ist nur optisch, oder?
Der ist nur optisch, ja. Kannst du auch Geld für ausgeben, na klar.
Logisch. Muss ja irgendwo muss die Kohle auch reinkommen.
Pay to progress.
Schön. Wir haben jetzt über Magic gesprochen und auch darüber, wie auch Flo und ich, bevor wir Pen and Paper gespielt haben zusammen, tatsächlich unsere ersten, ja, in Anführungszeichen, strengen Abenteuer irgendwie in Magic erlebt haben. Und eben, ich habe auch schon MTG Arena gespielt. Jetzt die Frage, Tim, hast du schon mal Berührung mit Pen and Paper gehabt?
Jein.
Er hört ja mehr Rollen mit dem Westen als ich. Daher musste der Fall drinne sein.
Ja, so langsam komme ich rein. Also ich habe wenig Berührungspunkte auf jeden Fall. Ich kann sagen, ich habe einmal in meinem Leben, vielleicht stimmt es nicht, ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben D&D gespielt, ein One-Shot, wie ich von euch gelernt habe, heißt es wohl. Es war nämlich ein Abend bei einem Freund von meiner Schwester mit ein paar anderen Leuten und ich habe einen Ork gespielt. Geil. Mehr weiß ich nicht mehr davon. 2 Jahre später, um und bei, da war ich vielleicht dann so 15, habe ich nochmal zu zweit mit meiner Schwester ein Pen-and-Paper-Rollenspiel gespielt. Und das hieß Plüsch, Power und Plunder. Und man spielte, Plüschtiere. No joke. Richtig gut. Nein, ich weiß es nicht mehr, ob es gut war.
Ja, großartig. Bubblegum-Schuh habe ich ja auch schon mal gedroht, dass wir das auch mal spielen werden.
Bitte nicht, ey.
Aber ja, eigentlich müssen wir das ändern irgendwie, ne?
Ja, irgendwann vielleicht. Aber dann, wie ist denn das? Hast du denn Bock, können wir dich mal irgendwann dazu bringen, mit uns Runde zu spielen?
Ich fürchte ja schon, dass ihr mich da reinziehen werdet. Und ich muss auch sagen, auch gerade durch so Überschneidungen von, wir haben gerade schon Cthulhu, H.P. Lovecraft angeschnitten. Da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen. Ja. Habe ich schon ein bisschen mehr Bock bekommen, muss ja,
das
ich sagen.
Ist gut. Das ist auch, wie gesagt,
ein bisschen reserviert.
Ja.
Mit dem Flo so einen ganzen Abend, ich weiß ja noch nicht. Aber... I could see
da gucken wir mal, ob wir da einen Termin finden. Das wird gut.
Ich glaube, man könnte auch relativ easy irgendwie ein Magic Crossover einfach auf Monster of the Week machen oder so. Ich glaube, da haben wir Möglichkeiten, da können wir gut Gas geben.
Es gibt auch D&D Beyond Bücher übrigens von Magic Welten, habe ich kürzlich gesehen.
Ich supporte D&D Beyond nicht.
Okay, ich habe vorhin gehört, dass du dieses Wort benutzt. Ich weiß nicht, was das ist.
Ja, ich glaube, das ist so wie Flo, der sich niemals wahrscheinlich, also wenn er, ich weiß nicht, ob du Bücher liest, aber wenn du Bücher lesen würdest, also jetzt abgesehen von Pen and Paper, würdest du dir wahrscheinlich kein E-Book holen. Oder? Oder?
Ja, nee, eher nicht so. Nee,
oder,
ich mag,
oder hat
ich
das
mag.
Mit dem Spiel an sich zu tun?
Nee, ich habe kein Problem mit 5e. Ich habe 5e auch gespielt, 5e ist super, 5e ist streamlined, du kommst da geil rein, man kann da easy, auch lange Runden spielen, die nicht zu kompliziert oder seltsam werden, was jetzt irgendwie Regeln angeht. Das ist alles richtig geil. Ich finde es nur blöd, dass ich mir ein Buch kaufe und dann will ich es in Beyond haben und dann kaufe ich mir Beyond nochmal. Das ist irgendwie gut. Strange. Ich weiß noch nicht, ob sie es mittlerweile gelöst haben, dass du irgendwie einen Code eingeben kannst, der in dem Buch drin steht. Wahrscheinlich nicht. Das mochte ich halt nicht so.
Ja, da müsste man das machen wie bei irgendwie Amazon Music oder so, wo du dir eine Platte kaufen kannst und dann kannst du dir gleichzeitig auch den MP3-Download tun oder sowas.
Ne? Autorip, ja.
Ja, Autorip.
Ah, ja, lange nicht mehr darüber nachgedacht, dass das gibt.
Eigentlich eine coole Sache. Eigentlich finde ich
schon,
das auch.
Also das war damals richtig gut. Ja. Und ey, kurzer Pro-Tipp, völlig off-topic. Aber dank Amazon Autorip, beziehungsweise dank Amazon Music Downloads, ich glaube, das haben sie eingestellt, du konntest eine ganze Zeit lang deine schäbigen 128 KB MP3s, die du dir irgendwo gesaugt hast, hochladen auf Amazon und dort in deine Bibliothek einsortieren, und wenn du dann gedownloadet hast, hast du das gute 320 Top-Qualität MP3 von Amazon bekommen.
Das ist ja auch geil.
Ist ein bisschen her, ich hoffe, ich mache mich nicht strafbar mit der Aussage. Ich glaube, es geht auch nicht mehr. Sorry, voll off-topic. Aber.
Hey, nee, alles gut. Auch jetzt, wo wir vorhin meinten, seltsame Community sind so, ne? Wir waren ja letztens mit einem Bulli campen und dann habe ich da so Leute gesehen, die mit so Hängematten gechillt haben. Dachte mir so, voll geil, ne? Ich meine, du hast jetzt so Mitte 20 Grad, bist da irgendwo in der Heide im Wald und da hängst du in deiner Hängematte und das ist einfach richtig chillig. Und dann dachte ich mir so, geil, ich gehe mal online so gucken, was gibt's denn jetzt so an Hängematten, ne? Und so wie alles auf der Welt ja mittlerweile, hast du halt ein krasses Überangebot. Also habe ich die erstbeste Hängematte dann, die einfach da von Google mir angeboten wurde. Ich mir so, okay, klicke ich mal an, scroll in die Rezension und da waren da so krasse Diskussionen. Ne? Und dann ist da auch so ein Link gedroppt worden von so einem Hängematten-Forum. Aber und dann hatten die auch so eine eigene Sprache und dann dachte ich mir so, genauso ist das für jemanden, der keine Ahnung hat, was wir hier machen, wenn wir über D&D oder so auspacken, ne? Da setzt sich ja hin, die ballern da Sachen über Hängematten durch die Gegend, da habe ich rausgefunden, es gibt Leute, die haben kein Schlafzimmer, die haben zu Hause Hängematten, die halt aufhängen, was? Wenn die abends schlafen und dadurch haben die ein Zimmer mehr, aber da hängst du nicht drin, sondern die spannst du, dass die halt straff sind.
Und das ist
okay.
Gut,
das kann ja, die meinten alle, dass das total krass ist. So, andere waren halt richtig wütend, so wie jede Community halt immer so wütende Member hat.
Ja, das stimmt.
Das war keine Ahnung, das fand ich mega, mega, mega fasziniert. So. Eigentlich wäre es auch ganz cool, wenn so unsere Zuhörerinnen uns vielleicht auch mal droppen, so was die seltsame Community, die sie schon mal entdeckt haben. Und mit seltsam meine ich jetzt ja auch nicht, dass es irgendwie schlecht ist oder so. Ne? Ich meine, ob es jetzt eine Hängematte ist oder Pen and Paper, wenn man da leidenschaftlich dann Bock hat oder Spaß hat, dann ist das richtig gut. Außer man tut anderen Leuten weh, dann ist es blöd und das wollen wir nicht. Aber
am besten nicht aus der Hängematte fallen.
richtig Bock, jetzt ins Hängematten-Fandom irgendwie einzutauchen.
Vielleicht gibt es auch einen Hängematten-Podcast, mit dem wir mal kooperieren können.
Hängen mit dem Besten.
Hängen mit dem Besten, finde ich gut. Schön, Leute. Habt ihr noch was? Weil sonst würde ich hier den Sack langsam zumachen.
Mach zu, das Ding.
Ich glaube so, ne? Das ist echt ein langes Teil hier.
Ja, aber das war schön.
Ja, verzeihen. Jetzt kommt schon wieder mit langen Teilen. Ihr habt euch jetzt gut okkupiert mit diesem etwas ferneren Thema. Ich hoffe, es hat die Leute nicht gestört und dafür haben wir eben ein bisschen länger heute geliefert.
Ich hoffe, voll gut. Ich fand, das wurde auch Zeit und ich bin gespannt, wie sich Magic weiterentwickeln wird, tatsächlich. Vor allem, wie die Community auf lange Sicht darauf reagieren wird. Ob die das mitmachen, ob sie dem den Rücken kehren, ob sie auch so einen Teil davon einfach so abkapseln können und sagen, so, okay, das ist alles ist Magic, aber das nicht, ist nicht mehr Magic für mich und ich trenne das einfach. Mhm. Oder ob sie, also was ja sicherlich auch die Motivation von Wizards ist, ist ja einfach auch noch mehr Leute für dieses Hobby zu begeistern. Sicherlich. Da bin ich gespannt, wie Magic dann in einem Jahr aussieht, weil ich merke auch schon jetzt, auch wenn ich gerade nicht mehr so super aktiv dabei bin, dass sich da viel tut einfach. Ne? Also das wächst wirklich immens, ja, habe ich das Gefühl.
Absolut.
Und so geht mir das auch in meiner eigenen Bubble eben auch mit Pen and Paper so ein bisschen. Also das hört man immer mal wieder von hier und da, dass irgendjemand da doch schon mal eine Berührung mitgemacht hat. Und das ist cool, diese Special Interests, diese Hobbys so ein bisschen zu verfolgen und zu begleiten.
Voll. Ja. Also sehen wir uns im Jahr wieder, ja?
Also ich denke, wir sehen uns in spätestens 10 Folgen, weil wir dann wieder neue Fotos brauchen für die Website.
Erinnere mich nicht.
Aber ja, also ich glaube auch, ja, abschließend, was du da gesagt hast, das stimmt halt voll. Und letztendlich ist es ja auch egal, ob wer mit wem irgendwie ein Crossover macht und ob wir da seltsame Zwischenprodukte oder so machen. Ne? Letztendlich denke ich mir so, mein Hobby geht davon nicht kaputt, wenn jetzt, keine Ahnung, Sachen aus meinem Fandom oder aus meinem Pen and Paper da auf so Pappkarten gedruckt werden, dann über irgendwelche Tische fliegen, so. Wenn die Leute das feiern, dann gibt's das und wenn nicht, dann wird es einfach irgendwann nicht mehr verkauft und ist raus. Aber benachteiligt sind wir jetzt dadurch, glaube ich, eigentlich so.
Nee, absolut nicht.
Gar nicht. Und keine Ahnung, sollen sie halt irgendwie die Duftbäume drucken oder so. Ne? Ist mir halt auch voll egal, wenn dadurch Wizards of the Coast Geld bekommt, um geilen Content zu liefern, bitte.
Dann dürfen sie es machen, sehr schön.
Mal gucken, was die Rollen mit dem Besten sobald bedruckt ist.
Kleiner Teaser. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt da draußen. Spielt Magic, spielt Pen and Paper. Wenn ihr Fragen zu einem von beiden Themen habt, könnt ihr sicherlich bei uns im Discord vorbei gucken, weil Tim ist auch am Start. Wenn ihr eine Frage zum Magic-Universum habt. Und ansonsten, ja, bedanke ich mich vor allem bei dir, Tim, dass du dabei warst, dass du uns ein bisschen über Magic aufgeklärt hast. Und freue mich auf das nächste Mal. Und ich bedanke mich bei Flo und bedanke mich bei allen, die eingeschaltet haben. Kommt gut durch die Woche, durch den Tag, wo auch immer ihr euch gerade befindet.
Und ich bin auch froh, dass du es gerade so lange hingehalten hast, denn jetzt kann ich auch noch sagen, dass Tim auf Discord Stromausfall heißt.
What?
Das musst du noch schnell gucken.
Ja, hit me up. @Stromausfall. So, und jetzt mach dicht hier.
Jetzt danke. Danke fürs Einschalten, Leute.
Ciao. Hände waschen, Maske tragen.